Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.
Herzlich willkommen zur Viererkette, der ersten regulären Podcast-Ausgabe in dieser Saison. Nach einem 2:2 des FC Augsburg gegen Werder Bremen. Und ich begrüße ganz herzlich Robert Götz. Hallo.
Hallo, servus.
Mein Name ist Florian Eiserle. Und ja, ganz knapp erst wieder gewesen. Ein Auftaktsieg. Gibt es nicht so viele beim FCA. Genauer gesagt gab es insgesamt nur 2 und noch keinen zu Hause. Letztes Jahr waren wir ganz knapp dran, 4:4 gegen Gladbach. Da wissen wir alle noch, Juan Schara, der tatsächlich so heißt, hat in der 90+X damals das Tor gemacht. An diesem Samstagnachmittag in der WWK Arena war es so, dass es nicht ganz so knapp war, was die Minuten angeht, aber es war trotzdem ein bisschen ärgerlich. Kommen wir später gleich dazu. Weißt du eigentlich, lieber Robert, was die beiden Auftaktsiege des FCA waren?
Ich glaube, eins war, in Mainz. Nee.
Aber auch rot-weiß. Beides mal rot-weiß und immer auswärts. Es war 2:1 in der Saison 18-19 in Düsseldorf. Und ein 3:1 bei Union Berlin in der Saison 2021.
Ah, okay.
Und es gab einen Spieler, jetzt für Quiz-Fans, der bei beiden Spielen getroffen hat. Das war André Hahn. Schöne Grüße, falls er uns noch hören sollte. Hat er eine Zeit lang gemacht, weiß ich. Beim 2:1 in Düsseldorf haben ein gewisser Hinteregger und André Hahn getroffen. Und beim 3:1 bei Union in der Saison 2021 Hans Vargas, Gregal und Hahn.
Ja, Wahnsinn, du hast ein phänomenales Gedächtnis.
Beinahe, ich habe es vor allem halt, ich habe einen phänomenalen Internetzugang, würde ich sagen. Ich habe es auf Kicker rausgesucht.
Genau. Ah, okay.
Ja. Genau. Nee, aber ja. Es hat nicht ganz sollen sein. Am Ende war es ein 2:2. Vielleicht mal, wie hast du das Spiel gesehen?
Also sagen wir, es war ein unterhaltsames Auftaktspiel. Ich glaube, kein Zuschauer hat es bereut, dass er gekommen ist. Es war halt einfach schade, dass das Spiel so in den Hintergrund getreten ist und teilweise schöne Tore durch die ganze Diskussion um den VAR, um Schiedsrichter Stegemann, war schade, ja. Aber es hat auch mal wieder gezeigt, was für Diskussionspotenzial da hinter dem Videobeweis steckt, ja, oder im Videobeweis steckt.
Da haben wir eigentlich auch kleinen Folgentitel. War schade. Ja, aber genau, also es war ein Spiel hin und her, was hin und her gegangen ist. Ich finde schon mit ein bisschen mehr Anteilen im Spiel von FCA. Engels muss eigentlich das 1:0 machen, nach, ich weiß gar nicht, eine Viertelstunde oder so, gell? Ja, und eigentlich hast du ohne Not, sagen wir, jeweils kommen lassen, die Kollegen aus Bremen. Ja, aber dann kommen wir doch schon einfach mal zu dem Thema, was du angesprochen hast.
Die Bremer haben das natürlich, gut gespielt, die haben die Taktik auf dem FCA sehr gut zugeschnitten gehabt mit den vielen Seitenwechseln, den schnellen Seitenwechseln. Dadurch haben sie auch viel Platz gehabt, das haben wir einfach gemerkt. Die 2 Tore sind alle über die rechte,
über die linke Abwehrseite des
linke
FCA.
Abwehrseite
kommen wir später auch noch dazu.
Ja, genau.
Ja.
Und sagen wir, da war, deswegen war da eigentlich in dem Spiel viel mehr drin als nur die Diskussion über den nicht gegebenen Handelfmeter.
Wenn man es jetzt negativ sehen möchte, ist der FCA jetzt auch, ich glaube, 6 Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg.
Ja. Okay. Stimmt. Saisonübergreifend,
ja. Saisonübergreifend, ja, genau. Also war ein Spiel, das deutlich besser sich auch angefühlt hat oder anzuschauen war, als die anderen Auftritte des FCA, die beiden jüngsten, so muss man sagen, Auftritte des FCA. Ich fand den Auftritt im Pokal nicht wirklich gut. Da stand es ja bis zur 87. 2:1 nur. Das kann leicht mal kippen, sowas. Und gegen Olympique Marseille war es die Generalprobe. Es war ein Test natürlich, aber es war eine Generalprobe. Gezeigt hat es, dass es gerade offensiv noch viel zu tun gibt. Ich finde, das hat am Samstag gegen Bremen schon alles deutlich besser ausgeschaut.
Ja.
Aber eben noch nicht so gut, dass du gesagt hättest, das ist jetzt auch stabil. Aber das kann ja alles noch kommen, denn es sind ein Haufen neue Spieler dabei. Da kommen wir auch noch dazu.
Also ich denke so, die Vorbereitung und auch die erste Pokalhürde, die musst du einfach überspringen und dann sieht man jetzt mal langsam, was hinter dem FCA steckt und hinter der Mannschaft in der Saison.
Ja, also es ist eine der Teams, die definitiv unter den individuell besten Mannschaften zu zählen ist, die der FC Augsburg in der Bundesliga bislang an den Start gegeben hat, könnte man sagen. Also Demirovic tut zwar sehr weh, aber es gibt auch sehr viel Qualität, die sich aber erstmal finden muss. Aber jetzt kommen wir mal zum Elefanten, der im Raum steht. Der Schiedsrichter, der VAR. Ich finde mal vorausgeschickt, allgemein der VAR nervt. Alle, ja, glaube ich, alle. Und was mein großer Ansatzpunkt ist, ich glaube, ich habe es bei Tommy Schmidt, der hat das gesagt, Podcaster von Gemischtes Hack und Copper TS, der hat es, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Der meint, dieser Videoschiedsrichter, der ist eigentlich dafür eingeführt worden, um glasklare Fehlentscheidungen. Also Rijkaard spuckt Völler in die Haare, es gibt das Wembley-Tor, es gibt ein Tor, das keines ist, es gibt eine Spielerverwechslung, um glasklare Fehlentscheidungen auszumerzen, um den Fußball dahingehend ein Stück gerechter zu machen. Mittlerweile wird jedes Tor gecheckt, bis 2 Minuten vorher teilweise, was da jetzt alles passiert ist. Übertrieben gesagt natürlich. Aber das nervt zum einen, und der ganz springende Punkt, und da sind wir jetzt beim FCA, er macht ihn auch nicht gerechter, den Fußball, der VAR, denn der Schiedsrichter hat sich am Samstag diese Szene angeschaut. Und aus irgendeinem Grund ist er auf die Idee gekommen, das sei jetzt kein Handspiel, vor allem weil am Mittwoch gab es eben noch diese Schulung, wo man gesagt hat, das, liebe Freunde, ist ein Handspiel, ja, so kann man das dann sehen, und dann gibt's diese Szene und es ist auch kein Handspiel. Sprich, eigentlich müsste man erwarten, wenn dann schon alles gecheckt wird, dann das, was du dann in Kauf nimmst, ist dann der Deal, okay, ist es dafür auch einfach jetzt ein bisschen fairer und es geht gerechter zu. An diesem Samstag, und jetzt kommst du ins Spiel, Robert, war es nicht fair, glaube ich.
Nein, also ich bin eigentlich schon Befürworter des Videobeweises, und sagen wir, bei Abseitsstellungen gibt es eigentlich nur Ja oder Nein. Fouls kann man sicherlich auch mal so klären. Sagen wir, beim Handspiel ist es einfach auch die vollkommen überkomplizierte Regelung. Was ist ein Handspiel, was ist es nicht? Ich glaube, es kennt sich keiner mehr aus, aber am Samstag war es für mich einfach ein glasklares Hand. Ja. Die Hand war weit weg vom Körper, der Junge. Ob das absichtlich war oder unabsichtlich, ist dahingestellt. Es wird eine Torchance, glasklare Torchance verhindert. Ich glaube, das spielt in der jetzigen Regelauslegung gar keine so große Rolle. Aber also er geht raus und sieht, und wie er dann da zu der Entscheidung kommt, dass das kein elfmeterwürdiges Handspiel war. Er hat es versucht zu erklären, der Herr Stegemann, aber ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja. Mhm. Ja, es gab ja auch die Knut Kirche, der Schiedsrichterboss, hat ja zum Freitagabendspiel Leverkusen gegen Gladbach auch gesagt, dass er selber völlig erstaunt war. Ich weiß nicht, wie der genaue Wortlaut jetzt ist, aber er war krass baff, dass es beim Stand von 2-2 da noch diesen Gang zum Schiedsrichter geht, zum VAR. Der
jetzt dann bei Leverkusen
gegen Gladbach, ja, genau.
Ja, ja.
Genau, also auch da sieht man, es gibt immer noch keine eindeutige Linie. Es wird teilweise, das hatten wir ja auch schon, werden falsche Einwürfe und Ecken gecheckt. Man sagt, das ist ja mal wirklich nie das Ziel, das Ganze gewesen. Also so weit, da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Es wird einfach alles mittlerweile gecheckt. Es wird alles doppelt und dreifach gecheckt mit dem Ergebnis, es gibt kein Gefühl davon, dass du sagst, okay, es ist zumindest fair, es gibt weniger Fehlentscheidungen. Im Gegenteil, der VAR kreiert ja fast sogar noch neue Fehlentscheidungen. Und in dem Zusammenhang fand ich es schon bemerkenswert, was hier Toro gesagt hat. Er hat gesagt, der Schiedsrichter hat uns 2 Punkte gestohlen oder genommen. Genau. Und da muss man jetzt schon mal sagen, was bei Jes Toro der Fall ist, das ist jetzt keiner, der wie andere Trainer, die wir ja auch schon hatten, sagen wir gleich beim Schiedsrichter die Schuld sucht. Das ist nicht so, aber es war ein sehr ehrlicher Zorn, den ich da gespürt habe und den ich so in der Form auch von ihm noch nicht gehört habe. Denn das war jetzt einfach mal eine Szene, die man nicht wirklich verstehen konnte. Und ich glaube sogar die Kollegen, also während des Spiels hat mir ein Freund die Szene zugeschickt von der Videowiederholung. Also es waren sich eigentlich alle, die es angeschaut haben, einig, das ist ein Elfmeter.
Also ich muss jetzt nochmal eine kleine Lanze für einen Videobeweis brechen. Also die Szene wäre prädestiniert dafür gewesen, dass man sagt, da hat es Sinn, wenn der Schiedsrichter Stegemann zur richtigen Entscheidung gekommen wäre. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Interpretationsmöglichkeit der Handregel. Und was mich auch ein bisschen verwundert hat, na klar, jetzt versucht man, er hat natürlich versucht, seine Entscheidung zu erklären, zu begründen. Wenn er da hinsteht und sagt, sorry, das war in dem Moment, war es ein Fehler, wäre es vielleicht nicht ganz so heftig geworden, die Reaktion des FCA. Aber sagen wir, die muss man nicht auch verstehen vom Michael Strell, dem Geschäftsführer, und von Marinko Jurendic, den Sportdirektor. Ein Dreier zum Saisonauftakt wäre gerade in der Saison so, so wichtig gewesen, weil es ja auch das erste Mal war, dass sie sich schon positioniert haben, dass heuer mehr drin sein muss als nur der Klassenerhalt und dass er offensiv sich positioniert haben. Und da wäre ja Dreier gegen den Angstgegner Bremen, wo man in der vergangenen Saison 0-5 Tore und keinen Punkt geholt hat, wäre da natürlich ideal gewesen. Und das Stadion war jetzt nicht voll mit Leuten, aber es war ausverkauft. Es läuft alles, die Trikotverkauf explodiert mit dem Römer-Trikot. Alles war anbereitet und dann war nach dem Schlusspfiff also brutale Ruhe, ja, weil keiner gewusst hat, was mache ich jetzt mit dem 2-2. Und das dann noch so zu bekommen mit einem nicht gegebenen Handelfmeter. Also ich habe verstanden, warum die Herrschaften so emotional waren und so aufgebracht.
Ja. Marinko Jurendić, Sportdirektor des FC Augsburg, hat ja noch ins Spiel gebracht, dass man vielleicht wie in anderen Sportarten möglich eine Art Challenge einführen könnte. Also das gibt es in manchen Sportarten ja. Hat man jetzt bei Olympia wieder viel gesehen.
Beim Hockey.
Beim Hockey gibt es beim Taekwondo, ich glaube beim Tennis auch teilweise, ne? Dass man es nachgucken kann. Nicht, ja, aber dass man sagen kann, hey Schiri, check das bitte nochmal und wenn du das kannst in zwei Halbzeiten, also in jeder Halbzeit jeweils einmal machen insgesamt, jeweils also zweimal. Und wenn du, glaube ich, bei einem auch nur richtig liegst, dann kriegst du noch eine extra Challenge, wie auch immer.
Aber das hätte der Dance der Situation auch nicht
genau, ja.
Weil er hat es ja angeschaut. Er hat einfach aus meiner Sicht und aus der Sicht von wahrscheinlich 99,5% aller falsche Entscheidung getroffen. Ja. Das war halt sehr ärgerlich für den FCA.
Das ist ja das Eigenartige. Ne? Du hast immer so einen Messungsspielraum. Das muss man schon auch mal sagen. Die Dinge werden in relativ kurzer Zeit getroffen. Allerdings, es ist halt mittlerweile so ein großer Aufwand, personell und technisch, dass du denkst, also das muss doch möglich sein, das zu beheben. Ja, also, oder dass du dir, sagen wir mal, zu einem eindeutigen Geschichte kommst. Ja, aber ja, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, das Thema.
Sagen wir, meine Lösung wäre da ganz einfach bei der Handregel. Hand ist Hand. Mhm. Ja, wenn die Hand getroffen wird, wie auch immer, natürlich wird es dann sagen, es gibt Spezialisten, die es dann darauf anlegen, aber jeder kann sich dann darauf vorbereiten. So weiß keiner, wann ist es strafwürdig, wann nicht. Das wäre zwar radikal, aber für mich wäre das die faireste Lösung. Ja.
Da sagt Knut Kircher ja auch was dazu. Also
das wollen sie nicht, ja.
Genau, also er sagt allerdings, das ist eine harte Auslegung für den Schiedschef, für ihn jetzt kein Thema, weil Hand ist Hand, da wollen wir nicht hin. Weil natürlich, das ist das Gegenargument dann, was jetzt aber auch schon passiert, dann schießen dann die Stürmer natürlich die Abwehrspieler an, gezielt auf die Hand. Und dann gibt es auch Szene, wo du sagst, ja Moment, die Hand ist da halt, weil es im Bewegungsablauf so dabei ist.
Ja.
Haben wir jetzt teilweise aber auch schon so. Ja. Aber klar, das wäre eine eindeutige Geschichte. Dann hätte man natürlich aber auch deutlich mehr Handelfmeter.
Ja,
und auf der anderen Seite, ja, aber du weißt ja, es sind jetzt so viele Tore, die in dem Spiel fallen. Wenn du jetzt ein 2-1 hast und zwei Tore davon, am Ende noch die der Gewinner, waren beide Handspiele, wo du sagst, naja, war jetzt aber in beiden Mal jeweils ein Elfmeter, wo sie alle einig sind, den hätte es ohne diese Hand-ist-Hand-Regel nie gegeben. Ich glaube tatsächlich, da bin ich bei meiner Kirche. Da wären wir auch nicht glücklich mit der Nummer.
Also ja, die Diskussionen, wo wir jetzt haben, die sind, glaube ich, noch viel heftiger. Aber es war einfach so, ja.
Ja.
Es hat noch 90 andere Minuten gegeben.
Doch, ja.
Am Samstag, ja.
Genau, ja. Da kommen wir doch gleich mal zu dem Punkt. Das war jetzt ein, wie so oft, am Beginn einer Saison neu formierter FC Augsburg.
Ja.
Der neu formierte FCA, wie haben sich denn die Neuen, schauen wir mal vielleicht mal auf die dezidierterweise, wie haben sich denn die Neuen geschlagen? Und da sind wir gleich bei einer Kategorie, die wir haben, nämlich der Mann des Spiels. Und wenn wir schauen, wer der Mann des Spiels ist, da fällt uns tatsächlich ein Neuzugang ein, nämlich welcher, Robert?
Samuel Sendel, würde ich sagen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
Ich habe Samuel Sendel war, glaube ich, ganz okay. Ja,
gell, diesmal. Ja. Also, sagen wir, nicht nur wegen seinem Tor, wegen dem Flugkopfball, den er da unter die Maschen gesetzt hat, sondern auch, wie er sich da bewegt hat und präsentiert hat. Ich glaube, kann ein guter Demirovic-Ersatz werden. Ja.
Ist auf seine, ein auf
seine,
Spielertyp.
Genau, ja. Auf seine Art und Weise. Ja. Aber sagen wir also, das hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Also, zum Zusammenspiel mit Philipp Tietz, der sich jetzt so mehr so als die lebende Ballwand präsentiert hat, der ganz viele Bälle festgemacht hat, abgelegt hat, ob ich vom 1-1 auf dem Elvis Rekschepay. Und ja, das hat ganz gut funktioniert.
Ja, genau, also Samuel Esende, wir hatten es ja ein paar Mal berichtet, ist jetzt, sagen wir mal, wenn du Steven und Jeber, den wir es auch schon mal hatten, anschaust, das ist mehr der Bling-Bling-Mann unter den Neuzugängen, aber ein ähnlicher Typ erstmal von seiner Physiognomie, relativ großer, ich glaube 1,91.
1,92
sogar, genau, 92 Kilo Nationalspieler aus Kongo, aber bei Paris Saint-Germain in der Jugend gewesen. Richtig großer Brummer, den drückst du nicht so schnell weg, und letzte Saison in der portugiesischen ersten Liga für den FC Vizela 15 Tore in 31 Spielen. Also gute Statistik, mit der er gekommen ist. DFB-Pokal hat er auch schon getroffen und war tatsächlich ein Aktivposten gegen Werder Bremen. Und jemand, dem man es zutrauen würde, haben wir ein Bundesligaspiel, aber müssen wir aufpassen, aber jemand, dem man es zutrauen würde, Ermedin Demirovic, der ja auch schon getroffen hat an diesem Wochenende, zu ersetzen. Ja, das war ein guter Auftritt von Samuel Esende. Gerne mehr davon. Nedjeljko Labrović.
Ja, war durchwachsen. Ja.
Also ich 0-1 mein, geht auf seine Kappe, kann man sagen.
Kann man, glaube ich, halten. Und auch ein, zwei Pässe, die er gespielt hat. Mit einem hat er ein Tor, glaube ich, den Adrenalinspiegel auf 300 hochgetrieben durch die Mitte auf dem Rekschibai, der schon gedeckt war, den er dann, der Elvis aber dann noch ganz gut erkämpft hat. Aber er hat vieles wieder gut gemacht, weil er den Alleingang von Marvin Ducks gestoppt hat, dann, ich glaube, 72 Schnitt oder sowas, aber das war durchwachsen.
Da wollte ein Tunnel, der Lucky. Ja, ja, da wollte ein Tunnel. Ja. Aber nicht mit Nedjeljko in dem Fall, zumindest nicht.
Ja. So, sagen wir, wo es noch sehr viel Luft nach oben ist, das ist einfach beim Dimitrios Giannoulis, spricht man das so aus? Manchmal denke ich, die wählen die Spieler aus, um die Berichterstatter ein bisschen zu ärgern, mit den Namen und den Rechtschreibfehlern, möglichen Fallen. Aber der hat mich nicht überzeugt am Samstag.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe da in Halbzeitpause geschrieben, dass ich auch nicht überzeugt war von ihm, in anderen Worten. Der hat gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Fast jeder Ball ging zum Gegner. Also überrascht ein bisschen, weil er mit einer echt ansprechenden Vita gekommen ist, hat in der Premier League gespielt, auch in der zweiten englischen Liga, hatte dem Vernehmen nach Stuttgart und wohl auch Bremen, die ihn gerne gehabt hätten. Also eigentlich so ein, wo der kommt und du denkst dir, safe. Also das ist eine Bank, ja.
Und sagen wir zu seiner Verteidigung, muss man sagen, die Bremen haben das eben auch mit den schnellen Seitenwechseln sehr gut gemacht, und der war oft dann auf seiner Seite ziemlich allein gelassen, ein bisschen vom Arne Meyer und seine Stürmer, oder eigentlich der Mitchell Weiser, hat auch mal schon sehr viel Platz gehabt. Aber nichtsdestotrotz, er musste einfach schneller rausgehen und die Flanken einfach verhindern oder nicht so einfach einen Weiser zum Flanken kommen lassen.
Der hat ein paar Mal ordentlich vernascht, ja. Und vor allem vor dem zweiten Tor war er Kilometer weit weg von dem Gegenspieler. Ja. Ja. Nee, das darf sehr gerne sehr, sehr viel besser werden.
Wen haben wir noch? Kevin Schlotterbeck.
Kevin Schlotterbeck, genau. Hatten wir noch. Finde ich, das war solide, oder?
Ja, hat schon auch nur Luft nach oben, aber die Abwehr muss sie einfach finden. Ja. Da haben wir Mats Pedersen auf der rechten Seite als Linksfuß. Ja, Jeffrey Hovelow hat ganz schön zu tun gehabt, das beieinander zu halten. Hat er aber aus meiner Sicht sehr gut gelöst. Mhm. Das sind auch Sachen, die nicht so spektakulär sind, was er macht, aber er bereinigt auch vieles, bevor es richtig gefährlich wird. Und deswegen Hut ab vor ihm. Ja.
Ja, also ist ja schon seit längerer Zeit so, zeigt seinen Wert für den FC Augsburg einmal mehr, Jeffrey Hovelio, und hat ein gutes Spiel gemacht, ja. Die beiden anderen Neuzugänge, Steve Monier und Marius Wolf, die kann man eigentlich noch nicht bewerten, finde ich. Also für Marius Wolf sind es die ersten 10 Bundesliga-Minuten für den FC Augsburg, ebenso wie für Steve Monier. Ja, Steve Monier hatte durchaus eine Chance, das 3-2, hätte aber abspielen müssen. Ich glaube, Hauwe-Leo war es in der Szene.
Hauwe-Leo, ja. Ich glaube, den habe ich jetzt seit er da ist, spreche ich den, glaube ich, auch schon falsch aus.
Der hört mittlerweile auch auf den Namen, die du gegeben hast.
Ja, vielleicht. Die Zuhörer werden es mir hoffentlich verzeihen. Manche vielleicht nicht, aber dann ist es auch okay.
Das ist in Ordnung. Ja, genau. Also kurzes Fazit. Sagen wir, Essende mit einem sehr guten Auftritt. Ja. Und Netjeko Labrović wollen wir jetzt mal nicht das ganz große Schwert auspacken. Aber nein, das 0:1 also, sollte bitte idealerweise nicht mehr so oft passieren. Also
Er hat wirklich ein, zwei auch sehr gut gehalten. Und weg von dem Alleingang. Aber sag mal, es ist natürlich jetzt auch wirklich nur total unruhige Zeit, bis das Transferfenster am Freitag endlich mal schließt. Weil es sind ja einige Spieler dabei, wo man sagt, die sind nur auf dem Absprung, kurz vor dem Absprung überlegen. Und wenn das dann mal zu Ende ist, dann beruhigt sich das Ganze. Dann waren, glaube ich, die Köpfe frei von einem Dorsch, von einem Vargas, vom Engels, egal was jetzt noch passiert. Und dann kann der Torup auch sagen, okay, das ist meine Mannschaft, mit der arbeite ich jetzt. Und ich glaube, dass da alle Bundesligisten dann froh sein, wenn das jetzt erstmal vorbei ist.
Ja, das nervt übrigens
mit
auch.
Chancen und Risiken, was jetzt da noch passiert bis zum Freitag.
Ja, aber das nervt auch tierisch. Ja, also total. Diese Mannschaftsfotos, die du Anfang August machst, also die kannst du ja eigentlich direkt nach, jetzt hätte ich beinahe gesagt, nach dem Entwickeln. Macht man ja nicht mehr, aber du kannst direkt den Fuji-Film in die Tonne hauen. So kannst du das machen hier. Wirklich, aber es ist ja wirklich, also es wird ja gefeilscht bis zum allerletzten Tag, bis zur allerletzten Minute. Also da würde man auch mal wünschen, macht es halt am 1. August oder am 15. August. Es wird ja nicht besser und es nervt alle nur noch. Also wirklich diese Transfer hin und her Tourerei da, super nervig.
Weil man sieht es jetzt auch, Felix Udokai.
Ja.
Ja, jetzt ist er auf dem Weg nach Istanbul, glaube ich, gerade.
Also Sonntagabend nehmen wir es auf. Falls ihr schon mehr wisst, wenn ihr das hört, Glückwunsch. Ja, dann ist das vielleicht jetzt auch endlich der, ich glaube, das ist der Transfer, der sich am allerlängsten beim FC Augsburg in der Bundesliga-Geschichte gezogen hat. Alles Gute, Felix. Wo immer, sehr wahrscheinlich ist es Istanbul, du künftig spielen magst. Aber ich glaube, da sind wir alle froh, dass das jetzt ein Deckel drauf ist. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu den Spielern, die schon länger beim FC Augsburg gespielt haben und hoffentlich noch ein bisschen beim FC Augsburg spielen. Ganz so viel Wechsel muss es ja auch nicht immer sein. Elvis Rexbeçay, ja, mega Bude, auch der zweite Treffer für ihn. Nach dem Tor im Pokal gegen Viktoria Berlin. Und das Besondere war ja, er hat das Tor mit dem rechten Fuß gemacht. Ja. Und da hat er gesagt, das ist ja der, den er sich gebrochen hat letztes Jahr oder letzte Saison.
Mittelfußbruch, nach einem Foul in Köln war das im April. Mhm.
Und er hat gesagt, jetzt habe ich im Fuß eine Platte drin, da kann ich ein bisschen mehr abziehen.
Ich glaube, das hat man gerichtet mit einer Platte und ein paar Schrauben, die ja immer noch drin sind. Und er hat sie da wirklich zurückgekämpft. Hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell wieder einen Stammplatz bekommt. Mhm. Aber seine Auftritte, Viktoria Berlin, Weitschusstor, jetzt Weitschusstor, hat er auch nach dem Spiel gesagt, das ist jetzt auch sein neues Motto, die versuchen die Angriffe einfach abzuschließen mit dem Schuss oder bevor man dann in den Konter läuft. Und er hat die Freiräume, die ihn da die Raute bietet, also hat er jetzt zweimal schon sehr gut genützt.
Ja, so, und das ist ja untypisch für ihn, also dass er so viele Buden macht. Umso mehr freut's mich, denn ich habe schon ganz lang für unsere Playlist, wenn dieses Spiel ein Song wäre, habe ich was von Elvis. Nämlich A Little Less Conversation. Das war mal in den 90ern der Werbesound zu einem, ich glaube, Nike-Spot oder so.
Oh, was für eine Überraschung. Lied von Elvis, für Elvis.
Ja, genau. Hat ein Kollege von uns ganz große Pluspunkte gesammelt, als er ihn nach der Vorstellung gefragt hat, ob Elvis wegen Elvis Presley ist. Und dann hat Rexbeçay offenbar gesagt, nee, ist nicht so. Was den Kollegen aber nicht abgehalten hat, immer nach Elvis nachzuhaken, also nach Elvis Presley. Und ich glaube, da ist eine nachhaltige Freundschaft entstanden zwischen denen, okay, die bis heute noch anhält. Also Schonalli und FCA-Spieler, ganz gut. Ja, Elvis Rexbeçay mit einer ganz wichtigen Knipse. Und auch tatsächlich, auch für mich stimme ich dazu, überraschend, dass er angesichts der Konkurrenz, die es im Mittelfeld gibt, da sie eigentlich jetzt einen einigermaßen safen Stammplatz rausgearbeitet hat. Aber das tut er, glaube ich, tut der Mannschaft gut. Er ist ja dann auf den Halbpositionen unterwegs und bringt seine neu erworbene Torgefahr damit ein. Das ist, glaube ich, eine feine Sache. Und auch das passt zu A Little Less Conversation, was ihm, glaube ich, auch gut tut. Es gibt weniger gelbe Karten für ihn wegen Meckerns in dieser Saison, weil man darf ja nicht mehr einfach so, wenn man nicht gerade Kapitän ist, mit dem Schiedsrichter ranmaulen.
Richtig, ja. Und das finde ich übrigens eine sehr gute Regeländerung, weil dann die Rudelbildung endlich mal vorbei ist. Nur sollten die Schiedsrichter halt auch schauen, ob einer vor ihnen steht, der die Kapitänsbinde dran hat und da auch nicht gleich gelbe Karten verteilen, so wie beim Hoveleo und Herrn Stegemann. Aber ich glaube,
das ist für Jeff, glaube ich, die große Gefahr, dass er wieder Kapitän ist. Ja.
Mit dem Schiedsrichter und FCA, das wird, glaube ich, keine große Freundschaft mehr.
Mhm. Genau. Aber Elvis Rexbitschei muss per Verordnung deutlich less conversation betreiben mit dem Schiedsrichter. Das tut ihm gut und das tut auch der Fehlerquote und der Gelbquote des FC Augsburg gut. Was war noch geboten? Es gibt relativ viele Themen abseits des Platzes diesmal. Unter anderem gab es einen Besuch von Nicola Cavanis. Das ist das Model, das Römer-Drigo aufgefahren hat, zusammen mit Philipp Tietz. Und die ist zusammen mit einem Fußballer, der jetzt gerade keinen Vertrag mehr hat, namens Mats Hummels. Die waren beide nebeneinander in der WWK-Arena gehockt. Ich glaube, direkt hinter den Bänken der Bremer sogar waren die.
Und ja, ziemlich weit unten, glaube ich.
Ja, genau. Also hat abgechuckt mit den Bremern, Mats Hummels. Hat auch freundlich Selfies gemacht und so weiter. Ich habe am Anfang gedacht, er hat das Römer-Trikot an, weil er tatsächlich so ein Bordeaux-rotes T-Shirt anhatte. Aber das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
Ich glaube ja,
ja. Genau, also ich glaube, das kann man übrigens auch ausschließen. Für alle, die jetzt Captain Obvious-Träume nachhängen und sich hoffen, dass Mats Hummels zum FC Augsburg wechselt, weil er ist ja, es kostet ja nichts mehr, es ist kostenlos, ist ablösefrei. Ja, also kostenlos ist er, glaube ich, nicht der gute Mats, denn der will auch 1 oder 2 Euro verdienen und ich glaube nicht, dass das im Budget des FC Augsburg noch drin ist, einen Mats Hummels anzustellen.
Nee. Das glaube ich auch nicht. Nee. Genau. Ich glaube, seine Freundin ist bekannte FCA-Sympathisantin. Also nicht nur wegen dem Model-Auftrag, den sie bekommen hat, sondern schon vorher. Da.
Mhm. Ja, die kann gerne, weiß ich nicht, die kann gerne öfter kommen, ja. Also meinetwegen bringt sie dann halt den Mats mit. Ja, Mats Hummels, glaube ich, auch, Nuri Sahin hat es ja gesagt, er ist ja gut mit Mats Hummels und er weiß, wo es Mitte September für Mats weitergeht. Was ich auch interessant finde. Okay. Mitte September. Ja, also wo er Mitte September wieder Fußball spielt, so hat er es, glaube ich, gesagt, weil dann ist die Länderspielpause vorbei. Also offenbar wird es jetzt halt nach dem Transferfenster erst ablösefrei, vertragsfrei, deswegen kann er auch nach dem 1. September noch wechseln. Aber das wird es wahrscheinlich nicht beim FC Augsburg werden, sondern was hieß es mal, Brighton mit Fabian Hürzeler oder Genua.
Real Sociedad, ja, Bologna. Glaube ich, jetzt irgendwie im Gespräch. Also ja. Wir werden sicherlich bald irgendwie wieder sehen, aber nicht in der WWK-Arena auf dem Platz.
Nicht in der WWK-Arena, ja, das nicht. Aber, was ich einen sehr starken Move fände und das auch nicht zwingend völlig aus dem Nichts kommt. Florian Neuhaus ist Spieler von Borussia Mönchengladbach, ist ein Kaufringer, also ein Kind der Region im weitesten Sinne und ist schon öfter mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht worden. Man hat auch in der Vergangenheit immer wieder miteinander zumindest losen Kontakt gehabt. Kann sein, dass es in den vergangenen Jahren vielleicht 1-2 Mal so ein bisschen mehr als lose war. Aktuell ist Florian Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach sportlich jetzt ohne ganz große Perspektive ausgestattet und Borussia Mönchengladbach muss zwingend Spieler abgeben, um Gehaltskosten zu sparen, um idealerweise vielleicht sogar Transfererlöse zu erzielen. Und da ist ein großer Druck auf dem Kessel bei Gladbach. Die haben Kleindienst geholt für 7 Millionen, ich glaube Sander für 1 Million von Holstein Kiel. Und eigentlich nichts keine nennenswerten Transfererlöse erzielt. So, das ist der Druck, den Gladbach hat. Florian Neuhaus hat den Druck, dass er wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel zu spielen kommt bei Borussia Mönchengladbach.
Ich glaube, er hat bei Trainer Seoane, glaube ich, keine so guten Karten mehr. Aber er ist flexibel einsetzbar im Mittelfeld, in der Offensive und sagen wir, den der FCA leihen könnte, was, glaube ich, auch im Gespräch ist mit Kaufoptionen, da gibt es ja 1000 verschiedene Konstellationen. Also das würde ich sagen, wird dem FCA sehr gut zu Gesicht stehen und in dem offensiven Mittelfeld versucht sie jetzt gerade Arne Engels, der zierlich Talent, kann das vielleicht auch irgendwann mal, aber sagen wir, da so ein Neuhaus dazu haben, Ein Neuhaus in Topform, das wäre schon was für ein FCA. Ja.
Ich glaube, ein Neuhaus in Topform geht nicht zum FCA, der geht höchstens vom FCA zum anderen Spieler, zum anderen Verein weg. Aber
selbst wenn sie ihn dann so hinbringen würden, ja,
dann wäre es auch okay. Ja, genau. Also Flo Neuhaus, interessant auch, weil er erst vor einem Jahr verlängert hat bei Borussia Mönchengladbach. Dann auch, da hat er damals die 10 bekommen und da hieß es, jetzt setzt man aber ganz massiv mal auf ihn. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Nachhaltiges daraus entstanden. Mhm. Warum Vermögen in erster Linie Florian Neuhaus, Gerardo Seoane und andere Leute bei Gladbach zu entscheiden? Ich kann nur sagen, Florian Neuhaus habe ich natürlich verfolgt, weil er im weitesten Sinn, ich hab's schon gesagt, ein Kind der Region ist. Ja. Habe ihn auch mal gesehen bei einem Länderspiel vor der EM 21 in Innsbruck war das. Und da war er überragend. Also im defensiven Mittelfeld für Deutschland gespielt. Es war eines von bis heute 10 Länderspielen. Und da hat man eigentlich gedacht, das ist der kommende Mann im zentralen Mittelfeld von Deutschland. Kam aus diversen Gründen nicht dazu. Er hatte auch immer mal wieder mal Verletzungen, kommt natürlich auch noch dazu. Aber das wäre ein Big Fish, den du dir holst. Die Frage ist halt, ob Florian Neuhaus, nach allem, was wir hören, ja, muss er sich das selber auch mal überlegen, ob er dahin will zum FC Augsburg, ob vielleicht sogar noch, ja, Robby sagt, du, eine bessere Option gibt, aber das wäre natürlich ein großer Deal, den der FC Augsburg machen könnte.
Ich denke, der wird sich sicherlich, wird der FC auch nicht der einzige Verein sein, der da anklopft, wenn man so ein Spieler mit so einem Potenzial auf dem Markt ist. Aber vielleicht würde sowas, so ein Standort wie der FCA ihm vielleicht auch mal gut tun, ja. Ich weiß es nicht, wie hoch die Chancen sind. Der FCA versucht, was jetzt bis Freitag passiert, werden wir sehen.
Mhm. Ja, aber es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Also was man sagen kann, ist, die beiden Parteien sind, soweit wir wissen, im Austausch. Und dann ist die Frage, ob es das zusammengeht. Aber was für den FC Augsburg definitiv spielt, ist der Umstand, dass Gladbach Spieler verkaufen muss bis zum Ende der Woche oder zumindest vorübergehend loswerden muss im Falle einer Leihe. Ja. Das muss der FC Augsburg übrigens nicht, Spieler verkaufen. Dennoch werden Spieler gehen. Wir haben schon angesprochen, Felix Udokai, das scheint jetzt dann doch endlich mal von einem Abschluss zu sein. Ruben Vargas, vielleicht kommt da nochmal Dynamik rein, eigentlich ist das auch klar. Niklas Dorsch, es wird wohl nicht Anderlecht werden angesichts des wohl niedrigen Angebots, das Anderlecht gegeben hat. Aber die drei sind zumindest die wahrscheinlichsten. Wer könnte denn noch gehen, Robby?
Ich glaube, Arne Engels war, glaube ich, irgendwo mit Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. Wäre für mich auch möglich. Ja, was er sagt, zwar ist er jetzt, bekommt er schon das Vertrauen, aber wie das jetzt dann ausschaut, wenn wirklich so einer wieder Neuhaus noch kommen würde, keine Ahnung. Ich glaube, das wäre auch noch ein Kandidat, wo man sagt, der könnte den FCA vielleicht nur verlassen.
Fände ich aber schlimm, muss ich sagen. Ja. Könnte ich eigentlich nur bei einem wirklich unmoralischen Angebot verstehen, wo ich jetzt auch nicht glaube, ob das unbedingt für Arne Engels eintrifft. Arne Engels ist jemand, der definitiv noch einen Zahn zulegen wird in dieser Saison, bin ich mir eigentlich fast sicher. Einfach weil die Zeit für ihn spricht. Er hatte ein unfassbar gutes halbes Jahr, als er angekommen ist, im Winter vor anderthalb Jahren, hatte dann vergangene Saison die normalen Entwicklungen, die ein Spieler in dem Alter hat, nämlich dass er auch mal sich eine Formkrise nehmen muss. Ja, das ist einfach so. Und ist jetzt, glaube ich, vor einer Saison, in der er nochmal einen Schritt machen wird und eigentlich für den FC Augsburg langfristig ja sogar noch wertvoller wird, wenn es um den Verkauf geht. Und auch sportlich muss ich sagen, klar, wird schwierig für ihn, wenn Florian Neuhaus kommen sollte oder ein anderer Spieler auf der Position. Aber er kann ja auch die Halbposition spielen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass wer immer kommt, da jetzt in Stein gemeißelt sicher auf der 10 spielt. Also auch da würde ich sagen, auf Arne Engels, das fände ich sehr bitter, sollte sich das als realistisch herausstellen, dass er geht.
Also gut, da hat man zuletzt jetzt auch nichts mehr gehört. Muss man abwarten.
Ja. Nee, aber da wird sich auf alle Fälle noch was tun, auf die eine oder andere Weise. Auch der FC Augsburg ist ja immer wieder für einen völlig überraschenden Move gut. Ja, dass man da und da. Aber es ist halt einfach so. Es ergeben sich zum Deadline-Day eigentlich stündlich neue Optionen, hat mir mal jemand gesagt. Deswegen, weil halt dann diese Entscheidung da ist, dieser Dominostein fällt und dann musst du gucken, was noch los ist. Ich fände tatsächlich aber auch Florian Neuhaus, unabhängig jetzt von dessen Persönlichkeit oder dessen Spielerpotenzial, tatsächlich ein Spieler auf der 10 gar nicht so schlecht, weil das ja eigentlich dein Ersatz für Ruben Vargas war. Klar, sagst du gibst Arne Engels und Mert Kömür vor allem die Chance auf der 10, Aber die können auch auf den Achterpositionen spielen, also auf den Halbpositionen in der Raute. Und das sagen wir gerade, was das Spiel ankurbeln angeht, da hast du vor allem gegen Olympique gesehen, Olympique Marseille gesehen, dass da, sagen wir, im Aufbauspiel schon noch, sagen wir, da hätte es der Mannschaft gut getan, wenn sie wirklich einen wirklich klassischen Zehner gehabt hätten, der jetzt sich nicht vielleicht noch entwickeln muss.
Ja. Und ich glaube, Hendrik Guduso ist, glaube ich, noch im Angebot und Nathanael Mboku. Das sind, glaube ich, ja zwei, wo man sagt, da
könnte noch was. Vielleicht noch, ja.
Okugawa, genau. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass sich da auch noch was überraschenderweise auftut. Mhm.
Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Der FC Augsburg spielte am Samstag gegen Bremen, wird spielen am 1. September bei unseren Freunden des 1. Sonntag, FC Heidenheim. Ja. Genau, Sonntag 15:30 in Heidenheim.
Weil Heidenheim europäisch unterwegs ist.
Genau, und können ein paar Leute, von denen ich weiß, dass sie extra dafür, dass sie in Heidenheim ein Auswärtsticket bekommen konnten, dass sie dafür extra eine Mitgliedschaft am 1. FC Heidenheim abgeschlossen haben, die können dann diese Mitgliedschaft nochmal verwenden. Ist gut investiertes Geld dann. Also es sind alles Augsburger, die halt Mitglieder in Heidenheim sind. Da haben sie übrigens geschaut in Heidenheim, als ich ihnen das erzählt habe. Aber die nehmen jeden mit. Also das fand ich okay. Und dann gibt's am 5. September, auch das ist eine tolle Sache, ein Benefizspiel des FC Augsburg in Dinkelscherben gegen den SSV Ulm. Nämlich zugunsten der, man sagt Flutopfer, aber es trifft es, glaube ich,
von auch der wirklich. Flutbetroffenen.
Ja. Flutbetroffene, genau. Also Flutopfer hört sich gleich nach Ahrtal an, aber es gab ja auch hier an Pfingsten dieses unfassbare Hochwasser im Süden von Augsburg und vor allem halt eben auch in der Ecke Günzburg. Und ja, für die Betroffenen ist dieses Spiel und da kann man hingehen in Dinkelscherben und sich Tickets kaufen und das Ganze kommt einer guten Sache zugute. Feiner Zug von Ulm und Augsburg, was ja auch ganz praktisch ist, weil die sind die beiden Vereine, die in der Mitte ist dann eine der stärksten betroffenen Regionen mit Günzburg, ja.
Ich glaube, ein guter Test für beide.
Ja. Und tatsächlich ein guter Test für etwaige neue Spieler, die es dann ja auch vielleicht schon gibt, ja. Weil am 5. September ist mal endlich dieses formale Deite-Transferfenster zu und dann weiß man, wer da mitspielt. Und dann können auch die etwaigen neuen Spieler, so sie denn noch kommen, sich dann auch mal einspielen. Also win, win, win. Und dann ist ja eine Länderspielpause danach.
Genau,
ja. So, aber jetzt schauen wir nochmal auf die noch weitere Zukunft. Also wie gesagt, wir haben schon angesprochen Heidenheim, bei allem Respekt für Heidenheim, aber das kann man gewinnen, war letztes Jahr ja auch der Fall. Dann gibt's zwei Heimspiele nacheinander gegen den FC St. Pauli, direkt nach der Länderspielpause und Mainz. Gegen den FSV Mainz, genau, eine Woche danach, knappe Woche danach. Das eine ist am Sonntag, das andere am Freitag. Mhm. Da ist einiges drin mit dem Spielplan, das haben wir schon mal angesprochen, aber es ist einfach so, ja?
Ja, sagen wir, ein guter Start ist möglich und wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ist immer so, aber mit dem Spielplan ja. Vielleicht sogar noch mal realistischer, als wenn du gegen Leipzig, Bayern und Dortmund spielen musst, ja?
Richtig, ja. Und der FCA zählt jetzt nicht zu den Frühstartern und das wäre mal ganz angenehm, wenn sie vielleicht auch im Mittelfeld so ein bisschen da mitschwimmen würden, ja. Und sag mal, wenn du auf die Rückrunde schaust, wenn du nach Bremen musst, du musst nach St. Pauli, du musst dann nach Mainz, ist dann im Winter oder im Januar, Februar das knackiges Programm. Mhm.
Am 1. Dezember rauf nach Hamburg, steife Brise abholen. Ja. Nee, also das hat Kevin Schlotterbeck, falls ihr den Podcast übrigens noch nicht gehört habt, hört ihn euch nochmal gerne an. Das ist der Podcast vor dieser heutigen Ausgabe. Hat er auch gesagt, es ist für eine Mannschaft auch eine ganz andere Situation, wenn du die ersten drei Spiele, zwei Siege und Unentschieden vielleicht hast, als wenn du von Anfang an da unten drin hängst. Weil irgendwann sind die Pfründe dann verteilt und dann ist halt Druck auf dem Kessel und dann spielst du vielleicht auch anders, wenn du je nachdem erfolgreich oder weniger erfolgreich in die Saison gestartet bist. Und klar kannst du dann das Ganze vielleicht noch aufholen, aber das kostet ganz schön Körner und gelingt meistens eher in Mannschaften, die halt besser besetzt sind und individuell ein bisschen schlechter gestartet sind. Aber wenn du halt dir das Ziel gesetzt hast, mal eine ambitioniertere Saison zu spielen, dann kommt jetzt wichtig auf die nächsten paar Spiele an, denn es kommen andere Gegner und dann kannst du vielleicht solche Gegner auch anders angehen, wenn du halt gegen Heidenheim und Pauli und Mainz schon gewonnen haben solltest. Ja, so.
Ich denke, das ist wichtig für das Umfeld, weil gerade für die Zuschauer, wenn du drei Heimspiele und dann ersten vier Saisonspielen hast und dann da keines gewinnst, ist die Stimmung schon, glaube ich, ein bisschen anders, als wenn du jetzt vielleicht noch gegen St. Pauli und Mainz siegreich bist.
Ja, ja gut, aber ich glaube, das war es jetzt dann von uns beiden für heute. Sage ich vielen Dank, Robby, fürs Besprechen. Nächste Woche bin ich nicht da, da bin ich im Urlaub. Da werde ich gucken.
Ich bin da.
Du bist da, das ist sehr
ich
gut.
Ich bin da.
Ich nicht. Ich werde gucken, was Nedeljko Labrovic zu Hause für eine Landschaft vorfindet in Kroatien. Werde ich mir mal angucken. Für mich übernimmt dankenswerterweise der Kollege Manuel Andri. Jetzt schon mal danke fürs Übernehmen. Und dann ist ja eh Länderspielpause. Und dann geht alles. Dann ist dieser Sommer auch endlich vorbei. Super. Dann kann man immer zum Baden gehen. Urlaub braucht man dann auch nicht mehr. Und dann geht's normal weiter. So. Aber das soll es jetzt von mir zumindest für eine Woche gewesen sein. Ich sage vielen Dank. Bewertet uns weiterhin fleißig. Sagt's weiter, dass es uns gibt. Und ansonsten hören wir uns Mitte September wieder. Und nächste Woche mit Manuel André. Vielen Dank, Robby. Und
alles klar. Ich sag danke. Ciao.
Ciao.
Das war die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.